What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm-up.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Wellbeing, dem Podcast von Urban Sports Club rund um die 8 Säulen des Wohlbefindens. Ich bin eure Host Sandra Strauß und ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Alle 2 Wochen schauen wir hier ganzheitlich auf das Thema Gesundheit und dabei orientieren wir uns an den 8 Säulen des Wohlbefindens. Das sind zum Beispiel Physical Wellbeing, Mental Wellbeing oder auch Social Wellbeing. Wenn euch diese Säulen mehr interessieren, schaut gerne mal in den Shownotes vorbei, da haben wir euch das verlinkt. Heute geht's, wie in der Folge mit Bente, nochmal um das Thema Mental Wellbeing. Und zwar mit einer Perspektive, die in der Diskussion leider oft zu kurz kommt. Wie sieht eigentlich gesunde Führung aus? Und wie können wir eine Unternehmenskultur schaffen, in der psychisches Wohlbefinden kein Tabu mehr ist? Ich freue mich riesig auf meinen heutigen Gast, Dr. Oliver Haas. Er ist Wirtschaftspsychologe, Unternehmensberater, Speaker und Gründer von Corporate Happiness. Ein Beratungsansatz, der emotionale Bindungen, Sinn und psychische Gesundheit strategisch in Unternehmen verankert. Oliver, schön, dass du heute da bist.
Sehr, sehr gerne. Freue mich.
Ich beginne mein Interview immer total gerne mit einem kurzen Check-in. Deshalb auch die Frage direkt an dich, Oliver. Hast du ein kleines persönliches Alltagsritual, das dir hilft, mental klar und fokussiert zu bleiben?
Ja, also tatsächlich gibt es sowas. Das eine ist, dass ich direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinke, also was so das ganze Gift und alles Mögliche so ein Stück weit rausspült. Und das zweite ist, dass ich mit Yoga-Übungen und Dehnungen und einer anschließenden kurzen Meditation in den Tag starte, um ja bewusst bei mir selber anzukommen, bei Geist und Körper. Ja, wie ist das bei dir, Sandra? Hast du auch ein Ritual, was du jeden Morgen tust oder versuchst?
Ja, in der Tat. Danke für die Frage. Ich bin da tatsächlich auch mit Ritualen unterwegs und das Glas Wasser hat bei mir in der Regel noch einen Schuss Zitrone oder Apfelessig, je nachdem, was der Haushalt gerade hergibt. Ich habe meinen Hörerinnen und Hörern auch schon erzählt, dass ich jeden Tag den Mondkalender lese. Das ist meine persönliche Art der Meditation und gibt mir jeden Morgen gute Motivation in den Tag und trägt mich durch den Tag. Ich teile das mit Kolleginnen und sorge dafür, dass so ein bisschen das Thema Glück des Mondkalenders in die Welt getragen wird. Workout. Oliver, du kommst ja eigentlich aus der klassischen Betriebswirtschaftslehre. Wie bist du zum Thema gesunde Führung gekommen?
Genau, ich komme aus dem Controlling- und Finanzwesen. Und ich denke, das hatte mehrere Gründe. Einer davon war sicherlich der, dass ich gemerkt habe, in den Unternehmen geht es ja um Wachstum, fast immer. Und mit Controlling und Finanzen kann man natürlich schon versuchen, Wachstum zu sichern. Man macht Pläne, man macht Ist-Abweichungen, man analysiert die. Das kann gelingen, aber Wachstum zu fördern, das geht nur über die Menschen. Und das andere war, dass ich selber in frühen Jahren schnell sehr erfolgreich gewesen bin. Also hatte eine Professur, habe Firmen gegründet, war in der Fußball-Bundesliga unterwegs. Es hat alles super funktioniert. Ich selber habe aber emotional nicht profitiert davon. War unruhig, erschöpft und konnte mir das eigentlich gar nicht so erklären, weil eigentlich mein Leben im Außen perfekt war. Also hatte nette Freundin, gute Familie, in München tollen Job, Kohle hat keine Rolle gespielt. Und deswegen war das damals eigenartig, weil ich gar nicht wusste, wo ich anfangen sollte. Und das hat mich dann dazu geführt, mich mir selber zuzuwenden, ne, mich selber mehr kennenzulernen. Und insofern kamen diese beiden Sachen zusammen, dass es beruflich Sinn gemacht hat und mich aber auch persönlich sehr interessiert ist. Und was Besseres kann einem dann gar nicht passieren, um seinen beruflichen Weg dann weiterzugehen.
Absolut. Du hast ja auch das Unternehmen Corporate Happiness gegründet. Was war der Auslöser dafür?
Ich habe, als ich meine Professur hatte, mich mit einem Themengebiet in der Forschung beschäftigt, der positiven Psychologie. Und das ist eine sehr hochklassige Wissenschaft, die der Frage nachgeht, was können wir denn alle, die wir jetzt, sagen wir mal, keine psychischen Krankheiten haben, sondern relativ normal durchs Leben gehen, was können wir denn eigentlich tun für mehr Erfüllung, naja, für ein besseres Erleben, für mehr Gesundheit, für mehr Power, für mehr Energie? Und als ich diese Studien gelesen hatte, habe ich mir gedacht, naja, das ist für den Einzelnen schon mal sehr interessant, glücklicher zu sein. Aber gleichzeitig wäre das für ein Unternehmen, ich war ja in den Unternehmen schon ein gutes Jahrzehnt, habe ich mir gedacht, wenn Führung und Kultur darauf einzahlt, dass Menschen Lust haben, dass sie selber sich verbessern wollen, das Eigenverantwortung übernehmen wollen, selbstwirksamer werden, dann dient das ja dem Menschen und dann dient es aber auch dem Unternehmen. Und das war für mich natürlich als ehemaliger Controller interessant und ich denke, ist es heute auch für Unternehmen, wenn sie sowohl Exzellenz am Arbeitsplatz und Wachstum schaffen, als auch eine große Mitarbeiterzufriedenheit. Und ich habe es Corporate Happiness genannt, weil das dann wirklich für ein ganzes Unternehmen gilt, nicht nur für einzelne Teams oder für den Einzelnen, sondern dass das so eine Grundhaltung sein kann in Unternehmen.
Ja, ist ein schönes Bild, Corporate Happiness. Und kann mir vorstellen, dass das auch immer wieder Führungskräfte gibt, die das erstmal belächeln. Happiness sind wir zu Hause und vielleicht auch sogar nur im Keller. Was hat das im Unternehmen zu suchen? Wie gehst du damit um, wenn dir solche Vorwürfe, Vorbehalte entgegentreten?
Ja, also zum einen ist das Wort Happiness im Amerikanischen, wo die positive Psychologie herkommt, wird das anders verstanden als hier. Happiness heißt ja dort, also the pursuit of happiness ist wirklich ein erfülltes Leben. Hier im Deutschen hat es den Beigeschmack, happy zu sein. Also immer gut drauf, immer lächeln. Und das war mir am Anfang nicht bewusst. Es ist dann auch teilweise ein Stück weit belächelt worden. Ich habe aber mich dann sowieso relativ schnell entschieden, eigentlich nur mit den Unternehmen und Führungskräften zusammenarbeiten zu wollen, die wirklich ein Anliegen haben. Den Mitarbeitern allerdings, denen gefällt das natürlich stark. Ja, das ist interessant. Ja, also ein Arbeitgeber, der was für Happiness tut, dass es mir gut geht.
Ich höre immer wieder auch für bestimmte Berufe, die können ja gar nicht happy machen. Also sagen wir in der Industrieproduktion oder Blue-Collar-Berufe. Da kann ich mir vorstellen, dass das Bewusstsein, die Haltung zu erzeugen, noch ein bisschen schwieriger ist. Hast du da vielleicht auch Beispiele, wie du so in klassischen Nicht-Büro-Aufgaben diese Haltung auch etablieren kannst?
Ja, also ich habe gelernt, es macht am meisten Sinn. Also ich werde ja oft gefragt, dann kommt ein Unternehmer auf mich zu, sagt, ich habe 2000 Mitarbeiter, würde gerne in diese Kultur und Führung investieren, weil ich weiß, das brauchen wir auch. So, und dann gibt's ja mehrere Bereiche, ne? Und dann gibt's auch gewerblichen Bereich möglicherweise. Und ich habe mich entschieden, eigentlich mit den Freiwilligen zu arbeiten, mit denen, die Lust haben auf das Thema. Also nicht mit der Gießkanne über alle drüber zu gehen. Und es gibt in jedem Bereich Leute, die das spannend finden, an sich selber zu arbeiten. Also persönliches Wachstum. Ja, und ich möchte, dass es leichter geht. Und ich möchte aber auch bei mir anfangen. Und am Schluss ist es ja wirklich wahrscheinlich gar nicht so die Frage der Tätigkeit, die ich mache, sondern meiner eigenen Haltung. Auf was habe ich Lust? Andere mögen das vielleicht komisch finden, den Arbeitsplatz, und sagen, hey, wieso kannst du das machen? Aber am Schluss kommt es ja auf mich an.
Total. Du sagst auch, dass psychische Gesundheit kein extra Wohlfühlfaktor sein darf, sondern tatsächlich konkret ins Zentrum von Unternehmensstrategien gehört. Was meinst du damit ganz konkret?
Es gibt den schönen Spruch von Peter Drucker, der gesagt hat, Culture eats strategy for breakfast. Also die schönste Strategie bringt überhaupt nichts, wenn die Leute nicht mitziehen. Und ich erlebe ja eigentlich in den Unternehmen oft so zwei Lager, ne? Das eine sind die Führungskräfte, die sagen den Mitarbeitern, kommt, ihr müsst mal effektiver, effizienter, müssen vorwärts machen. Gerade jetzt, ne? Rezession, Krise. So, und die Mitarbeiter, die das hören, die sagen, ja, aber ich will erst mal Wertschätzung. Ich will, dass du mich siehst, ich möchte Sachen alleine machen, möchte nicht immer kontrolliert werden. Und das verhakt, weil das in gegenseitigen Vorwürfen endet. Und es wäre zu überlegen, ob es, Führung heißt ja Beziehungen gestalten, ob es nicht eine andere Art der Beziehung gäbe, wie man das beides unter einen Hut bekommt. Und das, glaube ich, müssen wir neu lernen.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Das neue Führen. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Und da geht es genau um das Thema emotionale Bindung. Warum ist es aus deiner Sicht so zentral?
Menschen arbeiten meines Erachtens nicht für eine Firma, eine GmbH, ein Produkt, eine Idee vielleicht schon eher, aber am meisten arbeiten sie eigentlich für und mit Menschen. Also mit Chefs, Chefinnen, mit denen sie sich gut verstehen, wo sie gesehen werden, wo es wirklich darum geht, dass der Vorgesetzte ein Interesse an einem selber hat. Also wo es nicht darum geht, dass ich als Mitarbeiter vielleicht mein Verhalten verändern soll, damit es für die Firma gut ist. Das ist nämlich nur Mittel zum Zweck, da fühle ich mich nicht gesehen.
wo es auch nicht darum geht, dass jetzt meine Performance besser wäre. Auch das ist ja ein reines Nützlichkeitsdenken, sondern wo ich merke, es geht dem Vorgesetzten darum, weil er mich gerne mag, dass er möchte, dass ich mehr in meine Kraft komme. So, und dann findet er natürlich oder sie auch andere Worte und dann fühle ich mich gesehen und dann darf es auch unbequem und auch mal unangenehm sein. Das ist ja die Basis für Wachstum. Die Frage ist nur die Haltung dahinter, ob es eben dieses Interesse an mir als Menschen gibt. Und das ist ein sehr feiner Unterschied, aber ein völlig entscheidender. Ich hab vor kurzem eine Personalentwicklerin gehabt, die hat mich angerufen und hat gesagt, wir merken, dass unser Vorstand gecoacht wird. Dann hat sie gemeint, das liegt daran, weil der fragt jetzt eine Frage, die hat er früher nie gefragt, die fragt er jetzt in jedem Meeting. Die Frage heißt, wie geht's euch? Nur, wir merken, die Antwort interessiert ihn nicht. Das ist ein schönes Beispiel. Das Verhalten ist ja völlig richtig, dass man sich interessiert, wie es den anderen geht. Aber wenn das Interesse nicht da ist, dann passt die Haltung unten drunter nicht. Und wir Menschen spüren das, wir sind da sehr sensibel, dass wir merken, ob es da ein Interesse gibt. Und das ist diese emotionale Bindung. Und es geht natürlich jetzt nicht nur um Vorgesetzte und Mitarbeiter, es geht ja auch um das Team. Ja, also wie sehen mich die anderen? Und ich denke, in diesen Zeiten, eine starke Gemeinschaft muss nicht diese Unsicherheit, die wir gerade erleben im Außen und diese Unvorhersehbarkeit fürchten, sondern eine starke Gemeinschaft, die ist flexibel und hält zusammen. Und das ist ja das, was Unternehmer, Führungskräfte und auch Mitarbeiter anzieht.
Du sprichst von Haltung und ich kann das gut verstehen und gleichzeitig weiß ich als Coach auch, dass es schwierig ist, Haltung zu ändern. Da bin ich ja ganz stark erstmal in meiner eigenen Kraft und Entscheidung, ob ich das möchte. Hast du da ein paar Ratschläge, wie eine interessierte Führungskraft oder eine interessierte Person an das Thema Haltung für sich persönlich rankommen kann?
Ich habe mittlerweile auch im Coaching, ich habe immer früher die Leute gefragt, ja, wo willst du hin? Und das konnten die dann gar nicht so richtig beantworten. Mittlerweile mache ich das anders und sage, zerr doch mal den Schmerz, den du hast in deinem Leben. Und jeder hat den ja an irgendeiner Stelle. Zerr den mal ins Neonlicht. Ja, wir haben ja genau, richtig, ja. Und also wir haben ja Strategien, ne, das zu verdrängen, wir packen es gerne weg. Mhm. Wir trinken ein Glas Wein, ne, dann betäuben wir das, wir lenken uns ab. Es ist unangenehm und wenn das gelingt, und das kann ja nur der andere selber machen, das weißt du auch, das kann ein Coach ja nicht machen, aber man kann natürlich dazu inspirieren, dann merke ich, dann kommt diese Motivation. Ja, dann kommt, das will ich nicht. Ja, und dann ist meistens auch schon der Weg klar. Dann will nämlich jemand weg von und das hinzu ist dann auch leichter zu finden. Und ein schönes Beispiel und eine sehr gute Frage von dir, weil da merken wir schon, dass es eigentlich nur durch uns selber geht und dass wir uns unserer selbst mehr bewusst sein müssten und Dinge eben auch angucken, auch wenn sie unangenehm sind und dass dadurch aber auch was Gutes entsteht. Vielleicht nicht im Moment, da fühlt es sich nicht gut an, aber es ist natürlich ein Segen für mein eigenes Leben, für die Lebensqualität, mit Sicherheit auch für die Leistung oder für meinen eigenen Erfolg, nennen wir es mal Lebenserfolg. Und für die anderen ist es natürlich auch gut, weil wenn jemand mehr in seine Kraft kommt, das sind auch angenehmere Menschen, als wenn Leute so unbewusst durch die Welt tappen.
Holen wir uns diese Führungskraft gerade noch mal rein, die gelernt hat, zu fragen, wie geht's dir, aber nicht zuhören möchte. Was machen wir denn mit dieser Person und wie würden wir da ansetzen, zu sagen, es geht nicht nur um die Frage, sondern es geht tatsächlich auch um das Zuhören?
Ja, das ist ja ein Entwicklungsprozess, wie diese Führungskraft zu dem Menschen geworden ist, der jetzt heute ist. Ja, wir haben ja ein Hirn, das eigentlich ein großer Helfer für uns ist, weil es immer nach Lösungen sucht. Also wir bleiben auch immer Suchende, aber wir waren das schon als kleine Kinder. Ja, und da müsste jetzt diese Führungskraft, geht ja nur, wenn sie will, aber nehmen wir mal an, sie möchte das verändern, weil sie selber spürt, dass sie dann leichter durchs Leben kommen würde und nicht immer aneckt und auch Leute nicht begeistern kann und sich selber unwohl fühlt. Da müsste sie nochmal zurückgehen und gucken, auf welche Lösungen bin ich zum Beispiel in dieser Kindheit, wo ich mit diesen Eltern unterwegs war und in der Schule und mit dieser Lehrerin. Auf welche Lösungen bin ich denn da eigentlich gekommen, die mir geholfen haben? Das waren ja gute Lösungen, um überhaupt da durchzukommen. Ja, das waren ja keine falschen Abzweigungen, sondern die waren ja damals nötig. Und wenn das jemand erstmal erkennt, welche Lösungen er da gefunden hat, dann könnte er ja erkennen, dass er jetzt als Erwachsener andere Lösungen finden kann. Und deswegen frage ich oft Personalentwickler, von was entwickelt ihr eigentlich eure Mitarbeiter? Und schauen die mich immer komisch an, weil die sagen, wie von was? Aber das, ich meine genau diese Verwicklungen, in die wir alle ja stückweise reingeraten sind. Ne? Dieser Peter oder diese Führungskraft, über die wir jetzt fiktiv gesprochen haben, die hat sich ja im Leben etwas verwickelt. Also wie so ein Wollknäuel, ne? Was so verheddert ist. Und wenn uns das gelingen würde, Menschen, Mitarbeitern im Unternehmen die Chance zu geben, an diesen Verwicklungen zu arbeiten und sich wieder zu entwickeln, dann passiert Potenzialentfaltung automatisch.
Du sprichst in deinem Buch auch, dass es wichtig ist, vom Kontrollieren ins Vertrauen zu gehen. Wie zeigt sich das im Alltag ganz konkret und wie kann eine Führungskraft das schaffen?
Ja, also Kontrollieren ist ja sehr, sehr erschöpfend. Da steckt ja ein Misstrauen dahinter, eigentlich auch eine Angst. Und es endet eigentlich in Führungskräften, die Kümmerer sind. Ja, also die immer gucken müssen, ne, was die Mitarbeiter machen, immer beobachten, immer nachgehen, kontrollieren. Und das hat dann zwei Verlierer. Einerseits die Führungskraft, das ist, wie gesagt, sehr erschöpfend, sehr stressig. Und auf der anderen Seite gibt es auch dann das Team, das sich nicht entwickelt. Ja, weil wenn ich weiß, dass ich kontrolliert werde, erstens gefällt es mir nicht, aber zum Zweiten weiß ich, Chef schaut eh nochmal drüber. Also das ist sehr ungesund. Und jetzt wollen aber alle, das kann man ja rational leicht verstehen, wollen eigentlich in so eine Vertrauenskultur. So, und jetzt haben wir es ja die letzte Führungskraft schon gut vorgearbeitet. Das kann man eben auch nicht einfach machen. Sondern da müsste man jetzt auch bei sich selber anschauen und sich selber angucken, wieso habe ich denn eigentlich so wenig Vertrauen in mich, in die anderen, in die Welt? Ja, das sind ja die drei Beine, das ist ja wie so ein Hocker, die drei Vertrauensressourcen, ne? In mich, in die anderen und in das große Ganze, ne? dass es immer irgendwie gut wird, ne? Wie wir das von den Kindern kennen, ne? Es wird alles wieder gut. Und dann sind wir wieder da, dass man sich damit beschäftigen und auseinandersetzen kann, an welcher Stelle man das verloren hat, aus welchen Gründen. Und das kann man sich wiederholen und es würde wieder bei einem selber anfangen. Ne? Das würde sich dann, wenn jetzt jemand damit sich beschäftigt und arbeitet, würde es dann irgendwann dazu kommen, dass jemand vielleicht auch im Team sagen kann, ich schlafe auch manchmal schlecht und ich weiß auch nicht, wie es geht. Ja, und ich brauche euch. Ich kann das nicht alleine. Und ich muss auch hier manchmal auf diese Gewinn- und Verlustrechnung schauen. Und ich würde auch gern was anderes lieber machen, aber das gehört auch dazu und das müssen wir irgendwie zusammen gucken. So, und jetzt sozusagen kann ich als Subjekt, weil ich mich selber kenne, kann ich auch zu anderen in einer Subjekthaftigkeit sprechen und mache die nicht mehr zu Objekten. Aber ich habe halt früher, ne, solche Führungskräfte haben dann früher gelernt, sich selber zum Objekt zu machen oder andere zum Objekt. Ja, daher kommt es ja dann her. Und auch deswegen würde das jetzt dahin führen, dass man über sich, sein Leben und seine Entwicklung nachdenken und reflektieren könnte. Das ist natürlich ein längerer Weg, aber dann wird es nachhaltig.
Hast du ein paar Ratschläge, wie diese Tiefe tatsächlich auch nachhaltig etabliert werden kann? Vielleicht Beispiele, die gut funktionieren oder Unternehmen, die das gut umgesetzt haben?
Ja, also ich habe ja begonnen in meiner Arbeit mit Bodo Jansen und den Upstalsbohmern, die viele Zuhörer mit Sicherheit kennen. Das ist eine Hotelgruppe, die sich vor, ich denke, 15 Jahren ist es jetzt so auf den Weg gemacht hat und die das sehr radikal angegangen ist, weil auch dieser Bodo Jansen, der ja selber entführt wurde, Scheinhinrichtungen hatte, dem selber, dass die Augen geöffnet wurden damals durch diese Entführung, um was es im Leben geht und er das als Sinn für sich entdeckt hat, das Mitarbeitern zumindest die Möglichkeit zu geben, dass denen auch die Augen geöffnet werden, weil es ihm so gut tut. Und ich denke, dass Beste, was man tun kann, dass man allen in diesem Unternehmen auf Basis der echten Freiwilligkeit die Möglichkeit gibt, an sich zu arbeiten. Ich nenne das bei uns Kulturbotschafter. Also wenn ich in ein Unternehmen reingehe, dann frage ich, wer hätte denn wirklich Lust, Kulturbotschafter zu sein? Also ich schaue, dass ich die erwische, die 10% im Unternehmen, die wirklich Lust haben. Und wenn die dann noch aus unterschiedlichen Bereichen kommen im Unternehmen, ja, einer aus dem Marketing, einer aus dem Vertrieb, ne, Finanzbereich und wenn diese Gruppe sich auf den Weg macht, ja, die sich jetzt vernetzt und die alle eigentlich eins eint, dass sie nämlich bei sich selber anfangen wollen und dass sie nicht sofort Fingerpointing auf den anderen, ne, die aus der Zentrale, die aus der Produktion, die aus der Verwaltung. Und wenn das ein Stück weit durch Führungskräfte noch begleitet wird, dass da wirklich Menschen, Mitarbeiter genauso wie Führungskräfte bei sich selbst anfangen, dann findet ja eine Qualifizierung statt. Da geht es dann nicht um Lösungen, es kommt da kein Berater. Ich gehe da nie rein und sage, das müsst ihr machen, sondern ich versuche, dass die selber wachsen. Also wie wenn man so ein System etwas mehr in Ordnung bringt. Und das ist dann was Nachhaltiges, weil diese Leute, wenn die merken, wow, das ist hier möglich, bleiben die in aller Regel auch. Weil die wissen genau, für 500 Euro mehr gehe ich jetzt nicht irgendwo anders hin. Ich habe ja hier was, ne, was mich hier hält. Und gleichzeitig passiert auch in den Abteilungen was, dass die, ne, zum Beispiel diese Kulturbotschafter sagen, die aus Marketing, die sind nicht so blöd. Ich habe mir das auch mal angehört. Das ist unser Missverständnis. Ja, da brauen wir uns selber was zusammen, weil wir denken, die sind blöd. Ich glaube das aber nicht. Und lass uns doch jetzt mal drüber sprechen, zumindest mal austauschen und kommt doch mal mit. Ja, das ist dann diese Eigenverantwortung, die passiert. Und das ist eine Sache, die hält. Das mache ich ja seit 15 Jahren mit vielen, vielen Unternehmen. Und das sorgt für eine Aufbruchsstimmung, für eine echte Aufbruchsstimmung. Also das, was ich vorher versucht habe, wo ich auch gescheitert bin, ist, dass ich immer nur Führungskräfte schule. Weil die brauchen schon auch eine Ausbildung, ne? So wie man für jeden Job einfach sein Handwerkszeug braucht. Aber man kann ja nicht immer nur Mama und Papa schulen in der Hoffnung, dass die Kinder eigenverantwortlicher werden, sondern man müsste den anderen ja auch was geben. Und führen, mit Führung hat jeder zu tun, nicht nur Führungskräfte. Jeder führt sich. Und in jeder Gruppe entsteht wieder Führung. Das ist auch noch viel zu wenig im Bewusstsein der Führungskräfte angekommen.
Bei den Führungskräften ist aber doch trotzdem häufig noch die Sorge vorzufinden, dass das, worüber du gerade sprichst, zu soft ist, kostet nur Zeit. Was rätst du diesen Führungskräften? Also gibt es ein paar Beispiele, die du dann nennen kannst, die diesen ersten Funken des Umdenkens tatsächlich anzünden kann?
Das, was ich als erstes immer mache, dass ich mich mit dem Top-Management, das ist ja meistens Vorstand und dann sind es, sagen wir mal, Bereichsleiter, das sind dann oft so 15, 20 Leute, komme ich einen Tag und versuche, ein Commitment zu erlangen, dass dieses Crew sich einigt. Egal auf was, das ist mir eigentlich völlig egal. Also die können jetzt entweder sagen, das ist für uns Prio 7, Kultur und Führung, wir haben ganz andere Themen, dann sage ich, wunderbar, also wegen mir müsst ihr nicht Kultur machen. Dann könnt ihr natürlich konsequent sein und sagen, eigentlich braucht man nichts, da müssen wir nicht viel Geld ausgeben, wir machen mal irgendwann mal so einen Workshop, machen eine schöne Weihnachtsfeier, das war's. Dann darf man aber natürlich auch nicht riesige Erwartungen an Veränderungen haben. Dann darf man nicht denken, man wird der attraktivste Arbeitgeber und die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, Krankheitsquote sinkt und so weiter. So, das ist die eine Sache. Wenn man sich aber dafür entscheidet, dass das wirklich ein Prio 1 oder 2 Thema ist, dann muss man dieses Thema genauso angehen, wie man alle Prio 1 und 2 Themen angeht. Dann wird es Geld kosten, dann wird es Zeit kosten, dann muss man sich selber damit einbringen. Und das, habe ich mittlerweile gelernt, ist der allerbeste Weg. Also den anderen die Entscheidung zu geben und ihnen nur die Konsequenzen aufzuzeigen und von diesen irrigen Erwartungen Abstand zu halten. Man könnte, ohne dass man was ausgibt, ohne dass man sich damit beschäftigt, mit einer Personalabteilung, die den besten Job der Welt macht, jetzt irgendwie das ganze Unternehmen verändern. Und für mich ist dann immer so ein Tag, wie gesagt, sehr erfolgreich, wenn es eine Einigung gibt, weil das gibt es in den meisten Unternehmen nicht. In den meisten Unternehmen, wo ich hingehe, gibt es ein paar Leute, die wollen das mit allem, was dazugehört. Es gibt einen großen Teil, die sind Skeptiker, sagen, ja, müssen schon was machen, aber weiß ja auch nicht genau. Und es gibt ein paar Leute, die wollen das eigentlich gar nicht. Das sagen die meistens auch nicht offen, aber die wollen eigentlich gar keine Kultur der Wertschätzung. Die wollen ihre Privilegien genießen, die wollen ihren Status genießen, die wollen, ich bin die Führungskraft, ich bin der Koch, ihr seid die Kellner. Und das muss man zusammenbringen. Und da muss man natürlich auch Scheinheiligkeiten aufdecken. Gibt's ja auch viele Schauspieler im Bereich der Führungskräfte, die das nicht so richtig kommunizieren. Und dann wären wir aber schon dabei, dass auch dieser Kreis nicht nur eine gute Entscheidung trifft, sondern dass es anfängt, auch Offenheit in dieser Gruppe eine andere zu werden, wo wir ja alle wissen, dass es da ja schon, ne, also der Fisch stinkt ja meistens vom Kopf. Und deswegen funktioniert das auch nicht, wenn Führungskräfte den Kulturwandel managen, sondern das hat immer eine eigene Beteiligung. Bringt das mit sich.
Gibt es dennoch KPIs oder Daten, die du auch nutzt, um zu zeigen, psychische Gesundheit ist jetzt kein Selbstzweck, sondern tatsächlich auch ein Wettbewerbsvorteil?
Ja, also man möchte das ja meinen, ne, dass ich als Controller natürlich sehr stark an der Messung interessiert bin. Ich glaube, ich komme über diese Klassiker meistens nie hinaus, die die Leute dann schon mitbringen. Also das eine ist ja mal die aus dem, sagen wir mal, aus diesem HR-Bereich, aus dem Personalbereich, das Thema Krankheitsquote, wenn die hoch ist, ist offensichtlich hohe Fluktuation, ne? Die Leute bleiben nicht, die gehen sofort wieder weg. Anzahl der qualifizierten Bewerber, also wir haben offene Stellen, dann scheint ja draußen eine Wahrnehmung zu sein, so spannend kann das bei euch nicht sein. Und natürlich auch die Leistungsseite, wenn ja es rückläufig wird und man unter Druck steht, eigentlich bessere Leistung. Also das ist ja oft der Punkt, warum dann Führungskräfte überhaupt auf das Thema Kultur kommen, weil sie merken, so können wir gar nicht weitermachen. Und das ist dann natürlich mittlerweile übrigens auch mein Weg. Ich fange gar nicht mit Wertschätzung an, sondern ich, also wenn ich Führungskräfte habe, fange ich mit der Exzellenz an. Da habe ich sie nämlich alle. Ja, und dann komme ich aber über die Exzellenz zum Thema Führung und zum Thema, welche Beziehung müsste man denn eigentlich haben zu den anderen? Und das Letzte ist dann, dass das auch nichts bringt, sondern man muss bei sich selber anfangen. So, und dann sozusagen ist das quasi wie ein Kreislauf. Also man muss schon die Leute an den Bahnhöfen ab oder an den Gleisen abholen, wo sie eben stehen. Und jetzt, wo wir gerade sprechen, im Juni 2025, haben wir ja keine gute Wirtschaftslage. Das heißt, Leute sind schon unter Druck und deswegen komme ich nicht, weil das ist ja, aus, finde ich, auch oft falsch verstanden. Dieses Wertschätzung haben manche so verstanden in den letzten Jahren, als wäre das so eine Zusatzbeschäftigung. Also man macht seinen Job und nebenbei macht man Dankbarkeit, Stärkenorientierung, Sinn. Und jetzt kommt die Krise und dann sagen die Chefs, das Zusatz müssen wir weglassen, jetzt müssen wir uns wieder auf die Arbeit konzentrieren. Und dann merken alle eigentlich, dass wir es nicht richtig verstanden haben. Es geht nicht um eine Zusatzbeschäftigung. Es geht um, ich kann ja ein Gespräch wertschätzend führen oder nicht wertschätzend. Da brauche ich ja nicht mehr Zeit dazu.
Ja, und gerade in der Krise zeigen sich ja auch the ugly und the nice Verhaltensweisen nochmal deutlicher. Du sprichst ja auch immer wieder von dem informellen Raum, Check-ins, Meditation, gemeinsam Kaffee trinken. Was ist daran wichtig und wie gestaltet sich dadurch vielleicht auch der kulturelle Wandel?
Ich hatte mal einen Vorstandsvorsitzenden einer Aktiengesellschaft, der mir gesagt hat, Oliver, von 8 bis 10 Uhr jeden Tag, das ist meine wichtigste Tätigkeit. Da habe ich natürlich gefragt, was ist denn da so wichtig? Dann sagt er, ja, ich gehe 2 Stunden jeden Tag, gehe ich durch die Produktion, durch die Verwaltung und frage 2 Stunden lang, also ich gehe einfach rum, ich frage, was geht's, was beschäftigt euch, manchmal spreche ich mit einem eine Dreiviertelstunde, manchmal mit jedem 5 Minuten, ist immer unterschiedlich. Und dann habe ich damals ihm gesagt, dann gehen Sie aber spät nach Hause, ne? Das ist ja eine, und dann hat er gesagt, nee, das ist genau umgedreht. Weil ich das mache, kann ich um 18 Uhr nach Hause gehen, weil ich habe Familie, habe einen kleinen Sohn. Und das ist so ein schönes Beispiel, weil es eigentlich eine Investition ist, weil wir sonst den ganzen Tag Symptome bekämpfen, weil wir nicht an die Ursache rangehen. Er sagt, ich merke jetzt schon, was in 3 Wochen ein Problem sein könnte. Und die Leute gehen durchs Feuer für mich, weil sie merken, hey, der ist einer von uns, der ist zwar eigentlich 17 Stufen über mir, aber der sagt, wie war's? Und ah ja, ihr wart ja auf der Grillfeier gestern und ne, solche Gespräche entstehen.
Weißt du, dass es dafür einen Begriff gibt, was diese Person gemacht hat? Das nennt man Frog. Ist der Firmenrundgang ohne Grund.
Ah ja, das wusste ich noch gar nicht. Ah ja, okay.
Ja.
Cool.
Genau. Ich möchte noch mal auf unseren Wellbeing-Kompass zu sprechen kommen, den Urban Sports 2025 durchgeführt hat. Das ist eine repräsentative Studie über das Thema Wellbeing in 5 europäischen Ländern. Und wir haben da ein paar interessante Findings gehabt. Besonders spannend fand ich auch, dass 37% der Befragten angegeben haben, dass mehr Flexibilität in der Arbeit ein Hebel wäre für mentale Gesundheit. Du sprichst in deinem Buch auch viel über Vertrauen und Selbstverantwortung. Was muss sich deiner Meinung nach ändern, damit diese Flexibilität nicht nur auf dem Papier existiert, sondern wirklich gelebte Realität wird?
Die Eigenverantwortung auf Mitarbeiterbasis, die hat immer 2 Facetten. Das eine ist, dass die Führungskraft loslassen muss. Also wenn die nicht loslässt, dann kann keine Eigenverantwortung übernehmen. Und gleichzeitig der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin müsste ein Stück weit inspiriert sein, dass sie mehr kann, als sie es heute tut. Und dass das auch zum Vorteil von allen ist und auch von dem Mitarbeiter selber. Ja, also man muss da an beiden Hebeln sozusagen ansetzen. Und auch das ist ein Prozess. Eigentlich sind wir wieder beim Vertrauen, über was wir vorher gesprochen haben. Das ist aber eine spannende Frage, die du stellst, weil dann wird jetzt jedem Unternehmer auch ersichtlich, dass das immer was mit Exzellenz und Leistung zu tun hat. Das ist kein Kostenfaktor. So wird das ja oft gesehen. Ja, okay, dann machen wir halt ein Stück weit hier Functional Training und gut, dann machen wir halt mal ein Seminar zu irgendwas. Das ist ja eine Kostendebatte. Und ich bin für eine Investition. Also zu sagen, es kostet Geld, Zeit, alles Mögliche, aber das, was ihr dadurch bekommt auf lange Sicht, das ist deutlich mehr, als ihr heute reingebt.
Hacks und Flops.
Zum Abschluss haben wir auch immer noch eine beliebte Kategorie, die nennt sich Hacks and Flops. Und mich würde von dir interessieren, hast du den einen heißen Tipp für Führungskräfte, um wirklich physisches Wohlbefinden im Team zu stärken? Und gibt es einen Ratschlag aus dem Business-Kontext, den du einfach gar nicht mehr hören möchtest?
Ja, ich fange vielleicht mit dem zweiten erstmal an. Also was ich nicht mehr hören möchte, ist von Chefs, dass sie so doofe Mitarbeiter haben. Und was ich nicht von Mitarbeitern hören möchte, dass sie so doofe Chefs haben. Das ist viel zu einfach, da drückt man die Eigenverantwortung weg. Das ist die falsche Strategie. Eine ganz konkrete Idee wäre, ein Kulturmeeting zu machen, bei dem es keine Vorbereitungszeit für die Führungskraft gibt und was wie folgt abläuft. Also man setzt sich als Führungskraft quasi hin, ne? Und davor sind jetzt im Halbkreis jetzt mal gedanklich alle Mitarbeiter und dann fängt man von links an und sagt, wie sieht's gerade aus, ne? Was läuft nicht gut, wo müssen wir anpacken? Das schreibt man dann auf dem Flipchart, dann kommt der eine dran, dann kommt der nächste dran und irgendwann ist die Runde fertig. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, jetzt überspringt man sich, weil normalerweise geht's jetzt so weiter, dass man das alles bewertet, Aufgaben zuteilt, sich Gedanken macht und so weiter. Also man überspringt das, lässt den eigenen Sermon weg, fängt wieder bei der ersten Person an und sagt mit Blick auf das Flipchart, was soll man tun? Ja, dass man das erste Mal das wegdrückt von sich und damit eine Kultur erzeugt, eigentlich, ja, es steuert ja doch alles, Chef, Chefin, und wir arbeiten so ein bisschen zu. Und das wäre eine ganz leichte Geschichte, die jeder mal probieren kann. Und ein Tipp vielleicht dazu, wenn das nicht funktioniert, weil die Leute ratlos gucken in der zweiten Runde, was soll man tun, dann heißt das nicht, dass die Leute dumm sind, sondern das ist einfach ungewohnt. Ja, dann könnte man fragen, ist das vielleicht jetzt gerade zu viel, überfalle ich euch damit? Also man könnte sich mit dem Schweigen jetzt wieder auseinandersetzen. Das wäre dann wieder auch eine Investition in diese Beziehung zu den Mitarbeitern. Und dass man vielleicht auch selber sagt, Freunde, ich habe es auch jahrelang falsch gemacht. Ich versuche es jetzt auch heute. Ich bin da nicht der Besserwisser, der das jetzt weiß. Ich würde es einfach nur gerne anders haben, weil ich glaube, euch macht es mehr Spaß, mir macht es mehr Spaß. Also eine sehr einfache Sache, die man mal beim nächsten Mal im Teammeeting ausprobieren kann.
Vielen Dank. Und dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch was mitnehmen können, möchte ich das schöne Gespräch nochmal in ein paar wichtigen Stichpunkten zusammenfassen, was ich rausgehört habe. Und ich glaube, ein ganz großes Learning, was sich so durchgezogen hat wie ein roter Faden, ist die Wichtigkeit von, ich fange bei mir selber an, egal in welcher Position ich im Unternehmen bin, um einen Unterschied auch sofort machen zu können, bei mir anzufangen, was kann ich anders machen in bestimmten Situationen und damit auch einen nachhaltigen Veränderungsprozess anzustoßen. Die Wichtigkeit von Beziehungsarbeit ist nämlich nicht nur der erste Teil zu fragen, wie geht's dir, sondern dann auch zuzuhören und mit offenem Herzen die Gespräche zu hören und zu gucken, was kommt mir denn da tatsächlich auch entgegen. Nachhaltigkeit habe ich ganz deutlich rausgehört. Also es sind keine Quick-Fixes, sondern ich muss wirklich willig sein, nachhaltig und langfristig Veränderungen anstreben zu möchten. Und wenn es wichtig ist, ist es auch ein Investment, wie alle anderen strategischen Investments in einer Firma sind. Check-ins. Gibt kein Meeting ohne Check-in. Wir machen das beim Urban Sports Club auch und es freut mich sehr, dass du das auch nochmal betont hast. Gibt es noch was, was du dem hinzufügen möchtest?
Ja, für mich sind es zwei Sachen. Das eine ist, es würde darum gehen, liebevoller zu den anderen zu sein. Und zwar in dem Sinne, dass liebevoll heißt, dass ich den anderen mag und dass ich ein unbedingtes Interesse habe, dass der andere wächst und in seine Kraft kommt. Und das wiederum bedeutet aber erstmal liebevoller zu sich selber zu sein. Da sagen die meisten Leute, nee, Oliver, ich mag mich. Sag ich, ja, aber du hast mir doch vorher erzählt, wie schlecht du schläfst, wie schwierig die Wirtschaftslage ist, dass das mit diesem Vorgesetzten nicht so einfach ist, mit diesen zwei Mitarbeitern. Und das Zweite ist, was ich mitgeben will, dass ein entschiedener Mensch immer die Mehrheit ist. Ich glaube, wir alle sind so erzogen worden, ich auch, dass man immer 50% braucht und immer den Vorgesetzten und so ein Stück weit autoritätshörig auch sind. Und wenn man sich die Großen in der Weltgeschichte anschaut, ob das ein Mandela ist, ein Martin Luther King, ein Gandhi, die waren ja nie am Anfang in der Mehrzahl. Aber die waren entschieden, extremst entschieden. Ne? Die haben gesagt, ihr könnt mich 20 Jahre ins Gefängnis sperren, da kann ich mich nicht wehren. Ich sag nur heute schon, wenn ich rauskomme, werde ich das Gleiche wieder erzählen. Ja, und das hat ja Massen mobilisiert. Und insofern wünsche ich jedem, der hier zuhört, sich zu sagen, ich bin mehr Chef im eigenen Leben. Also ich kann Gewinner, Gewinnerin in meinem eigenen Leben sein Und dieser Spur zu folgen, wie es mir jetzt gerade wirklich geht und mit diesem Gedanken dieser Entschiedenheit, das gibt schon eine große Kraft und die tut uns allen gut.
Vielen Dank. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, danke sehr. Vielen Dank für die tollen Fragen.
Cool down.
Das war's mit dieser Folge von What's Up Wellbeing. Diesmal mit Dr. Oliver Haas und der spannenden Frage, wie Führungskultur zur Basis für mentale Gesundheit werden kann. In 2 Wochen schauen wir auf eine neue Säule des Wohlbefindens, nämlich das Occupational Wellbeing. Also falls euch das interessiert, freue ich mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ich freue mich wie immer sehr, wenn ihr mir und dem Podcast 5 Sterne gebt und eine Bewertung schreibt. Wenn ihr Feedback habt, checkt uns gerne eine E-Mail an podcast@urbansportsclub.com oder schreibt uns direkt bei Spotify einen Kommentar unter die Folgen. Das war's, macht's gut und bis zum nächsten Mal.